Heute geht's um Ernährung. Ernährung ist so ein Thema, was für ganz viele, eigentlich, also für mich auch, ich glaube für alle irgendwie, etwas ist, was uns beschäftigt, ja, im harmlosesten Fall. Und für manche ist das Essen und Trinken und sich ernähren fast angstbesetzt. Ich kenne in meinem Umfeld wirklich eine Menge Menschen, die zum einen verunsichert sind, was sie essen können und wie viel sie essen können, frustriert sind, dass sie dann doch am Ende mehr essen oder anders essen, als sie sich das vornehmen. Und irgendwie, glaube ich, ist es sehr, sehr doll in unserer menschlichen Natur, dass wir manche Dinge zwar wissen, aber sie nicht so gut umsetzen können. Das geht mir auch so. Ich habe für mich so ein paar Sachen rausgefunden, die für mich gut funktionieren. Und vor allem ist es keine Diät. Also dieses mir etwas zu verbieten oder zu verteufeln, irgendein Lebensmittel zu verteufeln, funktioniert für mich nicht gut. Ich möchte hier ja darüber sprechen, wie funktioniert es ganz gut? Wie handhabe ich es? Was habe ich auch nicht so gut im Griff? Wo habe ich noch ganz viele Fragen? Und was aber habe ich vielleicht so für mich rausgefunden, funktioniert ganz gut? Und das möchte ich heute beschreiben. Ich spreche mit Achim Sahm, Ernährungswissenschaftler, hat Bücher geschrieben, hat einen Podcast und ist öfter mal im Frühstücksfernsehen. Wir kennen uns seit einigen Jahren und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Ein Mann voll im Leben stehen, der viel schon erlebt hat, auch viel Schweres schon in seinem Leben erlebt hat, aber wirklich ganz viel weitergeben kann und mitgeben kann in Sachen gesunde Ernährung. Ich möchte euch übrigens Danke sagen, dass so viele mir schreiben. Ich kriege ganz, ganz viele E-Mails, zum Teil wirklich mit unheimlich interessanten Geschichten oder auch Kommentaren zu den Podcast-Folgen oder zu den Gesprächen, die ich geführt habe. Und das finde ich so toll. Ich lese das gerne. Es inspiriert mich unheimlich für nächste Themen und wahrscheinlich wird sogar eine von euch hier mal als Gast sitzen. Das habe ich mir schon fest vorgenommen. Liked diesen Podcast, abonniert ihn. Das würde mich unglaublich freuen. Und jetzt freue ich mich einfach, dass ihr dabei seid. Viel Spaß. Was hilft beim Kindergroßziehen? Wie übersteht man eine Trennung? Wie behält man gute Freunde? Und wie wird man selbst zu dem Menschen, der man gerne sein möchte? Alle diese Fragen stellen sich uns im Laufe des Lebens und es werden immer mehr. Willkommen im Podcast M wie Marlene. Wie gelingt das Leben? Ich bin Marlene Lufen und gemeinsam mit euch suche ich nach Antworten. Achim Sahm ist vor mir. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf, liebe Marlene.
Freue mich sehr. Achim ist Ernährungswissenschaftler, ganz viele Jahre schon beim Frühstücksfernsehen. Immer mal wieder haben wir über spezielle Themen gesprochen. Heute Morgen zum Beispiel haben wir darüber gesprochen, wie die Sonne unsere ganzen Gemüse, wie zum Beispiel Tomaten, aber auch Pilze oder Äpfel, wie die Sonne, wenn wir die einfach noch mal ein bisschen in die Sonne legen, das Gemüse noch mal anreichern mit Nährstoffen und Vitaminen.
Das Beste aus unseren Lebensmitteln rausholt, dass man so aufblüht, ne? Wie im wahren Leben ja auch.
Also Sonne ist ja
echt so ein Energiegeber und Energiebringer und das tut auch vielen Lebensmitteln gut. Ganz im Gegensatz von dem, was eigentlich früher quasi unsere Oma und Opa erzählt haben, ne? Möglichst frisch und nicht irgendwie abgelagert oder so. Und da kann die Sonne tatsächlich viel Gutes bewirken. Ne?
Deswegen ist das toll, dass du da bist, weil ich einfach wirklich im Laufe der Jahre immer mal wieder was Neues gelernt habe. Uns beide verbindet noch eine andere Geschichte, die sehr emotional ist. Darüber sprechen wir nachher auch noch. Aber ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Gerne, ich mich auch.
Und du hast ja einen super interessanten Start gehabt, weil du bist Ernährungswissenschaftler auch deswegen, weil du deinen Körper sehr genau kennengelernt hast in deinem Leben.
Allerdings. Oder die anderen für mich. Also ich war ein dickes Kind und war auch echt gehänselt und hatte da wirklich meine Probleme. Es lag natürlich auch daran, dass ich aus einer Metzgerfamilie stamme und bei uns gab es halt nicht nur ein Schnitzel oder so, sondern da hing meistens noch die ganze Sau dran, wenn es da was gab. Und in der Schule, da hat der Bäcker Eppich hatte dann Verkaufsstand und wir hatten die Metzgerei direkt daneben und meine Mutter hat Bäcker immer was mitgegeben, so für mich, für die Pause. Und während die anderen da immer standen mit ihrem Knäckebrot und Tartex-Paste und hauchdünn bestrichen, habe ich halt schön die Leberkäsbrötchen und die Schnitzelbrötchen gehabt und halbe Hähnchen und wurde natürlich auch immer dicker. Und habe dann mit 10 angefangen Rad zu fahren. Und das dann gleich ganz ambitioniert und habe über 20 Kilo verloren damals und quasi bis in die Nationalmannschaft gestrampelt.
Spannend. Ja. Wusste ich gar nicht.
Ne?
Nee.
Ja, und war dann jahrelang Radsportler, bis ich mit 20, ich habe Metzgerlehre gemacht in der Zeit dazwischen.
Deine Eltern sind Metzger gewesen?
Genau. Und eine Metzgerei, also ein Familienbetrieb. Und ich habe dann auch Metzger gelernt und habe Ja, aber da auch echt viel erlebt. Also ich habe gearbeitet, morgens eben 4 Uhr angefangen und mein Vater hat mich da ziemlich hart rangenommen, muss man wirklich so sagen, auch zu Recht, er wollte mich da nicht bevorteilen. Ich konnte aber ab 3 Uhr Fahrrad fahren und dann abends ist mir der Kopf in die Spaghetti gefallen, weil ich einfach so K.O. war und habe jahrelang aktiv ambitioniert Radsport betrieben und war im Landeskader, bin Einsätze für die Nationalmannschaft gefahren und so, aber war jetzt nie der ganz große Radsportler, gab es einfach andere. Ulrich und so, das ist eine ganz andere Liga.
Aber weißt du, man treibt ja auch nicht Sport, um immer nur zu den Top 5 oder den Top 10 zu gehören irgendwo, sondern man treibt Sport, weil es einfach toll ist und weil es eine tolle Gemeinschaft ist, mit anderen Leuten Sport zu machen.
Ich habe Sport getrieben tatsächlich, um essen zu können, weil es mir es war so ein Freibrief, um tatsächlich sich was zu gönnen. Da war das Gewissen so ausgeschaltet, oh, jetzt bin ich 5 Stunden Rad gefahren und dann konnte ich auch tatsächlich was essen. Dann war das vollkommen in Ordnung, man hat trotzdem Gewicht verloren und so, das war irgendwie so im Einklang mit und Radsport war für mich immer, also ich habe das nie getan, um irgendein Tour de France Gewinner zu werden, sondern weil es mir einfach Freude gemacht hat und hat mir so Lebensqualität gegeben. Ne? Man hat einen guten Aktionsradius, das Laufen war mir zu langweilig, so von der Geschwindigkeit und wie du so rumkommst und Radfahren, da bist halt, naja, am Tag so 120, 150 Kilometer waren ganz normal. Ne?
Ich bin ja geschwommen und das muss ich auch sagen, die Erinnerung habe ich noch, ich war ja noch jung, ich habe mit 14 schon aufgehört mit dem Leistungssport, aber damals weiß ich auch, dass ich, wenn ich vom Training gekommen bin und da haben wir schon Krafttraining auch gemacht, also so als Kinder wirklich. Ich weiß gar nicht, ob ich das heutzutage so gut finden würde, aber ich kann mich an einmal erinnern, wo ich 10 Stullen gegessen habe nach dem Training und immer einen so einen Maßkrug voll mit Kakao. Also, ne?
Ja, ja. Ich habe jetzt keine Kacheln gezählt beim Schwimmen, sondern durchs Radfahren halt und habe, also ich meine, die schwierigste Essphase hatte ich tatsächlich zu meiner Radsportzeit. Also, dass man sonntags Radrennen gefahren ist und bis dahin konnte man sie so zusammenreißen und dann habe ich die Kühlschränke geplündert, also die richtig leer gefressen über Nacht, weil die so einen Jipper hatte und das hat mich damals auch viel gelehrt, was so die Ernährung anbelangt, dass man sich eben nichts verbietet, sondern der gesunde Esser isst einfach in Maßen, nicht in Massen und das habe ich damals nicht getan. Also es ging nur ums Gewicht und runter und das hat letzten Endes zu so einer Essstörung geführt. Ne?
Und weißt du was, deswegen möchte ich gerne mit dir über Ernährung sprechen. Erstmal kennen wir uns schon viele Jahre und wir haben in mancher Hinsicht eine ähnliche Einstellung dazu, was gesunde Ernährung ist. Ich möchte ja hier darüber sprechen, wie funktioniert gesunde Ernährung wirklich? Es gibt ständig neue Theorien und Trends und hier und da. Und ich glaube sehr daran, dass wir auf unser Bauchgefühl hören sollen. In ganz vielen Lebensbereichen, aber unbedingt auch bei der Ernährung.
Ja.
Also eigentlich sagt unser Körper, wann wir hungrig sind. Und unser Körper zeigt uns auch, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und ich versuche, das immer gut mir in Erinnerung zu rufen. Hör auf deinen Bauch, ne, und mir das zu erhalten. Und deswegen finde ich ganz toll, dass wir beide darüber sprechen. Auch weil das natürlich ein reales Gespräch ist zwischen zwei Menschen. Du hast den wissenschaftlichen Unterbau. Aber bist auch ein Mensch, du hast es gerade eben schon angedeutet, der natürlich mit der Ernährung, genau, also der viel weiß und trotzdem wahrscheinlich nicht alles umsetzt, so wie du es dir wünschst. Und das finde ich ganz toll, weil du darüber einfach, du bist so authentisch und ehrlich und sagst irgendwie.
Ich bin mein Leben lang Figurpendler. Ja, das ist wirklich so. Es ist auch schwierig. Also bei mir guckt auch immer jemand irgendwie über den Teller, wenn ich im Urlaub bin oder so am Buffet. Ach, das ist ein Ernährungswissenschaftler. Ich hatte es im Flieger auch mal, dass ich eine Cola bestellt habe, eine Cola Light. Und dann sagte die Stewardess zu mir, Sie trinken Cola Light? Und ich fühlte mich so richtig ertappt.
Mein Gott.
Es ist komischerweise bei Ernährungswissenschaften und so, da muss man immer so aussehen und muss eine Figur der Marke makellos haben und so. Ansonsten glaubt es einem keiner. Aber
finde ich übrigens nicht. Nee, ja. Achim, ich finde, man glaubt Menschen, die echt und authentisch über Sachen sprechen, wie viele Ärzte rauchen, obwohl sie genau wissen, dass es ungesund ist. Und wie viele Zahnärzte haben auch nicht die schönsten und perfektesten Zähne. Wahrscheinlich haben sie kein Karies, aber sie haben auch nicht die schönsten Zähne oftmals.
Aber das ist auch so schön. Das ist bei Fußballtrainern ja auch so. Also nicht jeder Fußballtrainer, Kloppo, war irgendwie Weltmeister. Ne? Also das muss man da irgendwie nicht gewesen sein. Und trotzdem darf man guter Trainer sein, kann guter Trainer sein. Das ist in der Ernährungswissenschaft irgendwie ein bisschen anders. Da musst du dann schon sehr überzeugen und auch, also ich weiß selber, wie schwer es ist, auch nur 5 Kilo abzunehmen und ich habe einen Setpoint, mein Körper will immer wieder zurück, der liegt bei 105 Kilo circa. Ich muss einfach, mein Wohlfühlgewicht sind aber eher so 83, 85, da komme ich gut die Treppen hoch, ohne dass ich irgendwie zwischendrin mich akklimatisieren muss und so ähnlich wie bei einer Mount Everest Besteigung, aber das, mein Gewicht will immer nach oben und das Problem ist, wenn man das einmal irgendwie erreicht hat, dann will der Körper immer wieder dahin zurück und das ist so die Battle, die man mit sich hat. Jetzt gibt es Menschen, da liegt der Setpoint, also das biologische Gewicht und das Idealgewicht, das liegt auf einem Nenner, also immer 85 Kilo Wunschgewicht, 85 Kilo Setpoint, ich sage dann immer, ja, Arschlöcher.
Ich kann es verstehen, ich glaube, manchmal genervt es Menschen, wenn ausgerechnet ich über irgendwie Ernährung spreche. Ich mache es jetzt aber trotzdem, weil mein ganzer Podcast geht darum, dass ich über Themen sprechen möchte und zwar so, wie ich es wirklich handhabe. Ich erzähle auch nicht, oh, erstmal zwei schöne Stück Kuchen und immer, wenn die Sonne scheint, ein Eischen. Mache ich halt nicht, ja. Ich esse auch gerne mal ein Eis oder beziehungsweise aus Eis mache ich mir gar nicht so viel, aber ich esse auch eigentlich gerne mal ein Stück Kuchen. Aber ich weiß, wenn ich jeden Tag eins esse, dann kann ich das nicht so ganz halten, was ich mir gerne erhalten möchte. Ich schwanke auch ein bisschen, aber mir sind es halt mehr oder weniger 3 Kilo. Der eine oder andere schaltet vielleicht schon ab, aber ich möchte hier so ehrlich wie möglich darüber sprechen, was ist wirklich gesunde Ernährung? Was funktioniert bei mir? Weil viele fragen es mich auch, ja. Ich bin eine Frau, die über 50 ist. Ich habe auch keinen flachen Bauch mehr, hätte ich auch gerne in der Theorie. Aber ich versuche, mich gesund zu ernähren, weil ich das irgendwie schön finde. Also ich fühle mich wohl, wenn ich mich gesund ernähre und ich fühle mich nicht so wohl, wenn ich 2, 3 Wochen merke, ich esse zu viel in Restaurants, ich esse zu viel die Sachen, die mir eigentlich gar nicht gut bekommen und das will ich heute besprechen.
Also ich habe da einen wahnsinnigen Respekt vor dir. Schlaf ist ganz wichtig bei der Gewichtsregulation. Ne? Wenn ich wenig schlafe, habe ich am nächsten Tag in der Regel mehr Hunger. Hungersättigungshormone sind durcheinander. Dann Wachstumshormone, die werden nur im Tiefschlaf oder über Nacht gebildet, sind auch ganz wichtig für die Fettverbrennung. Und damit haben Schichtarbeiter oder Menschen, die halt irre früh aufstehen müssen, keinen festen Rhythmus da haben, tun sich da einfach schwerer mit. Aber du machst ja auch viel richtig. Ich meine, du hast mir vorhin erzählt, dass du mit dem Fahrrad hierher radelst. Du nimmst, ich meine, ich habe das ja gesehen, du nimmst die Treppen beim Frühstücksfernsehen, fährst nicht mit dem Aufzug und so. Und das ist das, was uns halt auch ein Stück weit flöten gegangen ist, ist diese Alltagsaktivität, wo wir schon viel mit gut täten, wenn wir so kleine, ja, jeder Gang macht schlank, da ist tatsächlich was dran. Wir haben das früher viel mehr getan, also als wir noch Jäger und Sammler waren, da ist man dem Mammut hinterher oder dem Säbelzahntiger davon. Und in der Zeit, also es gibt dann noch ein Urvolk, ein afrikanisches, sind die Hadza. Die essen wahnsinnig fett auch. Die haben aber überhaupt kein Problem sozusagen mit der Gewichtsregulation, weil die einfach noch irre viel tun, um ihre Nahrung sicherzustellen. Und das haben wir heute nicht mehr. Ich bin vorhin auch durch Berlin gelaufen. Du hast ja alle 5 Meter ist ein Coffeeshop oder ein Kiosk oder irgendwas. Also wir werden ja auch geflutet sozusagen mit einem Nahrungsangebot, das es früher nie gab. Was ganz entscheidend ist, dass der Körper wieder auf die eigenen Energiereserven zurückgreift. Dann wird ein Hormon gebildet, Adiponektin, wenn man sich viel bewegt und so Fastenphasen hat, also zwischen den Mahlzeiten, was ganz wichtig ist für die Fettverteilung. Also wird das jetzt viszeral, also quasi um die Organe angelagert, ist schlecht oder halt einfach nur subkutan. Das heißt noch lange nicht, wenn jemand übergewichtig ist oder dick ist, dass er auch ein erhöhtes Risiko hat für Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. oder metabolisches Syndrom. Kritisch wird es erst, wenn man aufhört, sich zu bewegen und weniger Sport zu machen oder wenn man gezwungen wird, dass man eben nichts machen kann, weil dann findet diese Umlagerung sozusagen des Fetts in diese schwierigen oder risikoreichen Regionen statt. Und wenn man die Nacht nutzt noch als Fastenphase. Und das ist auch was wir verloren haben. Also früher 6 Uhr, wie gesagt, gab es Abendessen. 9 oder so ist man zu Bett. Man hatte 3 Stunden, bis man dann auch verdaut hatte. Dann hat dann der Körper über Nacht diese natürliche Fastenphase gehabt. Und morgens ging es dann los mit dem sogenannten Breakfast. War nichts anderes wie ein Fastenbrechen. Und dann ging der Tag von neuem los. Also man hat da eigentlich intuitiv vieles richtig gemacht. Und was auch auf unserer Genplatte verankert ist, was heute natürlich ganz anders ist.
Und dieses intuitiv richtig machen, ich möchte dafür plädieren, weil ich finde das total absurd, wie viel verteufelt wird, auch medial. Brot ist schlecht, Milchprodukte sind schlecht, Fleisch ist schlecht, Kartoffeln und was nicht alles. Jetzt ist Reis sogar schlecht und ich halte das wirklich für Quatsch. Ich sag mal so 3 Sachen, die ich glaube ich mache. Ein bisschen hast du es angesprochen, um ein gutes Bauchgefühl zu haben. Ja? Also ich esse mich satt. Ich versuche mich nicht zu überfressen, was auch manchmal passiert, wenn ich dann doch lange nicht gegessen habe. Dann habe ich manchmal wie ein Loch im Bauch und dann könnte ich essen. Und gestern Abend zum Beispiel habe ich mir erst ein paar Nudeln gemacht und dann habe ich aber noch ein Knäckebrot hinterher und ein Stück Schokolade und so weiter. Und dann bin ich eigentlich ins Bett gegangen und hatte zu spät gegessen. Ja, ich versuche, sagen wir mal, 2 Stunden vorm Schlafen gehen, dann eigentlich nicht mehr Abend zu essen. Ja, ich schlafe einfach besser ein. Also ich glaube sehr daran, dass es für mich gesund ist, selber mein Essen zuzubereiten, sowohl Frühstück, also lieber eine Stulle machen, als irgendwie jetzt ein belegtes Brötchen und nochmal hier oder ein Smoothie und lauter exotische Dinge, sondern ich mache mir ein Brot und ein Ei und trinke einen Kaffee zum Frühstück. Ich esse Mittag und ich esse Abend. Also ich esse dreimal am Tag. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, irgendein Dinner zu canceln, weil ich Hunger habe zum Abendessen. Mhm. Aber was ich eben nicht mache, ich snacke nicht zwischendurch und schon gar nicht irgendwas Süßes. Ja? Also in jeder Konferenz liegt irgendwie auf unserem Tisch ein Tellerchen und irgendeiner hat einen Abschied und so weiter. Manchmal nehme ich mir dann einen Keks mit, den esse ich dann nach dem Mittagessen so als kleinen Snack, aber ich pfeife mir nicht zwischendurch nochmal hier eine Süßigkeit, da eine Süßigkeit. Ich bin dann.
Ich muss da was zu sagen. Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Weil genau das wäre der Opener für den Teufelskreis. Und wenn man da zuschlägt und isst dann nur irgendwie so ein Schokoriegel oder sowas, der da liegt. Das liegt ja eigentlich in den Konferenzräumen ja nie was Gesundes, sondern eigentlich immer das, was den Hunger noch zusätzlich fördert. Also was zuckerreich ist. Das heißt, der Insulinspiegel steigt. Jetzt ist aber gar nicht so viel Zucker da. Du hast ja nur so einen kleinen Riegel gegessen oder irgendwas. Ja, so ein Stückchen. Mhm. Aber es ist eine Menge Insulin da. Und jetzt will der Körper irgendwo, braucht er den Zucker. Aber jetzt ist gar nicht so viel Zucker da. Und dann greift er auf den Blutzuckerspiegel zurück. Das heißt, er baut den Blutzucker ab. Der fällt in den Keller. Und wir werden müde und kriegen wieder Heißhunger. Das heißt, man fördert erst durch diese Snacks oder so, fördert man den Jieper auf was Nächstes. Also das heißt, du musst dir ja eigentlich da gar nichts verbieten, weil du gar keinen Hunger hast. Denn Hunger würde man erst erzeugen, wenn man da tatsächlich zuschlägt. Und das ist die Falle, die wir heute haben, weil wir leben in so einer Snackkultur. Wir haben, also permanent ist irgendwas, auch wenn wir was trinken, irgendwie ein Softdrink und wenn es nur irgendwie eine Schorle ist oder so, dann hat man immer irgendwie so einen Insulinpeak und der Körper verlangt dann sozusagen nach mehr, weil er gar nicht genug Zucker dann kriegen kann und holt den aus dem Blutzuckerspiegel. Deshalb zählen die Franzosen übrigens noch mit zu den schlanksten Nationen, weil die es ganz genauso machen, wie du beschrieben hast. Die setzen sich hin zum Essen und essen dann auf einen Schlag eine große Portion. Mhm. Und das wäre auch immer meine Empfehlung, dass man dann ruhig noch irgendwie, wie man es früher gemacht hat bei Oma, das Dessert dann direkt zum Essen und nicht zwei Stunden später. Und so, weil das ist der Teufelskreis.
Ich gönne mir alles, was mir schmeckt, das muss ich auch mal sagen. Also ich finde das ganz, ganz blöd, wenn man sagt, irgendwie das ist verboten, das ist verboten, das ist verboten. Wenn ich Bock auf einen Döner habe, dann esse ich den halt zum Mittagessen, ja? Mhm. Dann hole ich mir irgendwie mittags einen Döner. Oder früher immer, wenn ich Freitag nach Köln zurückgeflogen bin, am Flughafen Tegel gab es Currywurst Pommes. Und wenn ich die Zeit noch hatte, dann habe ich das richtig, ich habe mir meine Woche sozusagen einen schönen Abschluss gegönnt und habe mir eine Portion Currywurst Pommes gegönnt und habe die dann auch mit Wonne gegessen und habe vorher gefrühstückt und abends esse ich auch Abendessen. Ich glaube trotzdem sehr daran, dass es gesund ist, sich das halt selber zu kochen. Gestern Abend, um zu sagen, ich habe abends Nudeln gegessen, würde man eigentlich sagen, ja, also geht ja gar nicht. Ich hatte mir Vollkornnudeln, esse ich jetzt nicht immer, aber ich wechsle immer so ein bisschen, mal normal Spaghetti. Und da hatte ich noch Vollkornnudeln vom Tag vorher. Dann habe ich mir Tomaten, Paprika, Avocado, Hüttenkäse, Olivenöl, Koriander, alles Mögliche, was mein Kühlschrank hergegeben hat, alles in eine Schüssel. Habe es ein bisschen gewürzt mit Olivenöl, Zitronensaft, Sojasauce. Und das bekommt mir tatsächlich gut. Wenn ich jetzt zu viel Brot am Abend esse, merke ich auch manchmal, fühle ich mich voll. Aber ich muss ein Abendbrot essen, worauf ich mich auch freue, was mich auch irgendwie so genussmäßig befriedigt.
Ja, genau das ist es eigentlich. Also die Schwierigkeit, die wir heute haben, ist also nicht nur, dass wir so ein Überangebot haben, also das ist auch irgendwo ein gewisses Luxusproblem, was wir haben und auch eine Projektionsfläche für, ja, meine Therapeutin würde sagen, flüssige Angst. Ne? Also das ist, man hat vielleicht eine Angststörung und dann projiziert man das aufs Essen und ich darf dies nicht und ich darf das nicht, denn dann geschieht irgendwie XY. Es wird meines Erachtens nach viel zu viel in das Thema Ernährung reininterpretiert und ich nehme mich da auch als Ernährungswissenschaftler nicht so wichtig, weil Essen auch irgendwo noch ein ganz großes Stück weit Genuss sein sollte. Genießer essen viel gesünder, essen viel bewusster als, ja, als wenn man das so wegkonsumiert, noch Angst vorm Essen hat. Ne? Also, dass man da wieder eine gewisse Leichtigkeit reinkriegt in die ganze Esskultur, die wir haben und nicht ständig mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt rennt und sagt, man darf dies nicht, man darf das nicht. Und man muss dazu sagen, dass unser, natürlich kann man vor vielem, vor Mikroplastik etc. Angst haben oder vor Schadstoffen im Essen, Lachs und ist er jetzt verseucht oder nicht. Aber wir haben das sicherste Lebensmittelgesetz und das Lebensmittelrecht, was es je gab. Also da wird auch wirklich hingeschaut und es gibt Höchstwerte und so. Das darf man nicht vergessen. Das, was in den Handel kommt, ist in der Regel stark geprüft, stark reglementiert und man sollte sich eigentlich darauf verlassen können, außer man isst es nämlich im Übermaß oder zu viel Zucker, dass es dann krankmachend ist. Aber in der Regel ist es gut verlässlich.
Und wenn man alles irgendwie ganz gut verteilt, dann ist die Gefahr, dass du von irgendwas zu viel isst und wirklich zu viel Schadstoffe zu dir genommen hast, dann ja auch viel geringer. Deswegen finde ich es auch ganz schwierig, wie oft Ernährung problematisiert wird, weißt du? Also, was ich gesagt habe, Brot ist schlecht, Milchprodukte sind schlecht, Fleisch ist schlecht, zu viel Obst ist schlecht. Wobei ich zum Beispiel bei zu viel Obst bläht sich mein Bauch auf. Ich vertrage Gemüse besser als Obst. Und ich denke dann natürlich auch ein kleines bisschen an Zucker. Ich esse weniger Obst als Gemüse zum Beispiel. Mit Genuss zu essen und etwas zu essen, was einen satt macht, ja, auf eine gute Art und Weise. Und das rauszufinden, ist wirklich super wichtig. Was ich eben dann noch mache als dritte Sache, die ich wahrscheinlich irgendwie einfach mal so verinnerlicht habe, zwischen den Mahlzeiten trinke ich eigentlich nur Wasser oder Kräutertee, ungesüßt. Ja. Ich mache dann halt auch keinen Honig ran, weil du hast es gerade eben gesagt.
Es fördert den Hunger.
Es fördert den Hunger und außerdem hast du dann immer irgendwie doch noch ein kleines bisschen Zuckerzufuhr und dein Körper geht nicht daran, die Zellen zu regenerieren. Und wenn ich das mache, belohne ich mich dafür, dass ich mich ordentlich satt essen kann.
Ja, aber auch das ist genau richtig. Ich spreche jetzt einfach mal ganz bewusst das Thema Gluten an. Die allerwenigsten haben zum Glück eine Glutenunverträglichkeit. Zöliakie, zum Glück haben das nur irgendwie so um 1% der Bevölkerung. Zum Glück. Das ist eine schwerwiegende Darmerkrankung. Man muss ins Krankenhaus, da reicht es schon, wenn in der Bäckerei die Verkäuferin, der Verkäufer das ein Brot anfasst und dann ein glutenfreies, so das reicht, diese Kontamination reicht schon aus, dass sich der Darm entzündet und, und die echte Probleme kriegen. Aber es gibt in Deutschland mittlerweile fast 30% Glutenvermeider, also die auf Ersatzprodukte zurückgreifen. Jetzt ist es so, dass glutenfrei ist jetzt Reis und Maismehl. Maismehl lässt sich schlecht verbacken, so, denn deshalb nimmt man oft Reis. Jetzt ist aber Reis so stark arsenbelastet, dass man quasi so monothematisch ein Lebensmittel so bevorzugt, nämlich Reis. Der wird in den wenigsten Fällen, wie es die Asiaten machen, gewaschen bei uns und dann erst sozusagen, dass man das wegkippt. Also hat man da eher eine starke Arsenbelastung, was ein Irrsinn ist. Oder viele greifen auf Urgetreide zurück. Emmer, Kamut, die sind nicht, oder auf Dinkel, die sind nicht glutenfrei. Sie haben etwas weniger Gluten. Jetzt reicht es aber schon aus, das ist das Bindeeiweiß in den Backwaren oder in Getreideprodukten. Wenn da etwas weniger drin ist, dann hat man schon schlechtere Backeigenschaften. Das heißt, der Backprozess ist viel aufwendiger. Das führt dazu, dass man teilweise Gluten einfach dazu gibt. Also, dass man quasi versucht, man hat im Kopf, ich will jetzt eigentlich glutenärmere Produkte oder glutenfrei, was es nicht ist, greift auf diese Produkte zurück, hat aber dann in Summe mehr Gluten, weil es angereichert wird mit, um die Backeigenschaften wieder zu erhöhen. Das ist in Norwegen, Schweden und so ist das verboten, bei uns ist das erlaubt. Also das heißt nicht, dass das dann gleichzeitig glutenärmer ist. Und das meine ich nur, dass es so dazu führt, ne? Wenn man quasi, ja, das schreibe ich ja auch unter anderem so meiner Zunft oder mir zu, Angst schürt und dann auf was anderes zurückgreift, dass man aber nichts besser macht, weil man sich quasi in der Kehrtwende mit einem anderen Lebensmittel versorgt, was einem eigentlich viel mehr belastet. Ne?
Ich finde, Angst ist ein ganz wichtiges Wort. Ich würde gerne auch dafür mit plädieren und kämpfen, dass wir Essen nicht mit Angst verbinden. Ich glaube, dass in der jungen Generation sehr, sehr viele Menschen, besonders junge Mädchen, junge Frauen, wirklich wie so ein angstvolles Verhältnis zu ihrem Essen haben, weil sie überall wissen, also es wird ja so viel über Social Media erzählt, was alles ungesund ist, ne? Und du hast jetzt gerade Reis angesprochen. Ist natürlich in Ordnung, wenn man Reis isst. Man soll halt nur nicht nur noch Reis essen. Und es ist natürlich in Ordnung, wenn man Brot isst. Aber es ist gesund, viel Vollkornbrot zu essen. Und wenn man dann vielleicht noch beim Bäcker rausgefunden hat, ob das Brot, der Teig lange geruht hat, ne? Also beim Biobäcker kriegt man es. Ich gehe auch nicht immer zum Biobäcker. Ja. Ich gehe zum Supermarkt am Montagmorgen, wenn ich hier in Berlin ankomme, und kaufe mir ganz normal beim Supermarkt das Vollkornbrot, was in der Tüte verpackt ist, weil ich einfach es so halt schnell gehen muss. Es bekommt mir aber trotzdem besser, als wenn ich jetzt nur mir das Essen zubereiten lasse. Ich mache lieber eine Käsestulle zu meinem Kaffee morgens und kann nicht so falsch sein, weil irgendwie bekommt es mir ganz gut.
Ja. Aber da sind die meisten Probleme schon gelöst, was das Thema Gluten anbelangt. Ne? Viele denken, die hätten da eine Unverträglichkeit, und weil es nicht so richtig bekommt. Aber das kann man mit der Gehzeit wunderbar lösen. Also wenn man den Bäcker mal fragt, dass der Teig wieder eine ordentliche Ruhezeit hat, dann erledigen nämlich diese Mikroorganismen, Hefeteig beispielsweise oder so, erledigen die Aufgabe, die dann bei uns im Darm stattfindet, die Mikroorganismen bei uns im Darm machen. Und das wird viel bekömmlicher. Also es wird wie vorverdaut. Man kennt es selber, wenn man so einen Hefeteig angesetzt hat, dann schlägt er so richtige Blasen. Mhm. Das sind Blasen, die dann bei uns eigentlich bei der Verdauung entstehen, was uns wirklich Schwierigkeiten macht und Blähbauch und so weiter. Also die Gehzeit ist da ganz entscheidend und das ist eigentlich schon die Lösung für viele Probleme.
Wie sieht für dich ein richtig gutes Frühstück aus, was du als Ernährungswissenschaftler empfehlen würdest?
Ich liebe es, gut zu frühstücken. Also ich liebe es auch, wenn mir da keiner über die Schulter guckt.
Ich
und
auch.
Wenn ich da, ich liebe Croissants. Ich liebe Espresso, so. Ich liebe Zeit zu haben beim Frühstücken, ausgiebig zu frühstücken und so. Ich brauche jetzt nicht unbedingt Mittag und ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Abendessen oder so, aber das Frühstücken ist für mich irgendwie ganz, Ja, also nicht nur irgendwie Genuss, sondern das hat was von Urlaub und von Erholung und von Zeitlassen und von Genuss. So, ja.
Also ein schönes Frühstück ist ein ganz, ganz toller Start in den Tag. Manchmal muss man eben auf der Arbeit frühstücken, im Zweifel sogar sehr, sehr häufig, weil wir haben ja viele Arbeitstage in unserem Leben. Und am Wochenende liebe ich das auch und dann esse ich auch gerne ein Croissant. Für mich, ich habe festgestellt und mache das jetzt auch schon bestimmt seit einem halben Jahr, also nee, ich mache es schon länger, aber seit einem halben Jahr wirklich gezielt, dass ich in jeder Mahlzeit ein bisschen Gemüse drin habe oder ein bisschen Salat dabei habe. Und weil das ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen so eine neue Erkenntnis. Ich habe von Barbara Becker, die hat darüber ein Buch geschrieben, du hast es auch schon mal erzählt, wenn du deine Mahlzeiten mit einem kleinen bisschen Gemüse anfängst, dann kannst du die Sachen, die danach kommen, irgendwie besser verwerten. Also bei uns ist das dann ein bisschen Avocado, ein bisschen Rucola, ein bisschen Tomaten. Und so fange ich das Frühstück an und dann esse ich drei Vollkorntoast, da ist ein bisschen Käse oder Hüttenkäse drauf. Früher habe ich immer auch gerne Salami oder Schinken gegessen. Heute esse ich, wenn ich mal schön leckeren Serrano-Schinken kriege, dann auch mal Serrano-Schinken. Aber ansonsten esse ich wirklich viel weniger Wurst, fast gar nicht mehr. Ab und zu mal Lachs mit Frischkäse. Ein Kaffee und ein Ei, so ist für mich ein wundervolles Frühstück.
Ich würde eher Hülsenfrüchte auch empfehlen, dass man die mit einbindet. Gibt es tolle Untersuchungen zu, also auch Meta-Analysen, dass Hülsenfrüchte wesentlich zu einer Lebensverlängerung beitragen können. Und zwar in jedem Alter, also in jedem Alter damit anzufangen, 80 Gramm Hülsenfrüchte pro Tag zu essen. Und du hast natürlich durch bei Salat und Gemüse Lebensmittel, die einen hohen Sättigungswert haben. Also das sind Lebensmittel mit einem großen Volumen bei einer gleichzeitig niedrigen Energiedichte. Das heißt, man nimmt wenig Energie zu sich, hat aber Ballaststoffe damit drin, die machen gut satt. Ist eine wichtige Nahrung für unser Mikrobiom, also auch für die Gesunderhaltung des Darms, der ja auch ganz entscheidend ist für viele. Ja, sagen wir mal, Vermeidung von Krankheiten und auch für den Kopf, auch gegen Depressionen und so weiter, ist wichtig, dass ein gutes Mikrobiom da ist. Also damit machst du auf jeden Fall was Gutes, weil du natürlich auch eine gewisse Vorsättigung dann hast. Ne? Ich empfehle auch immer jetzt nicht unbedingt, dass man sich was verbietet, wenn man jetzt grillt oder so oder wenn man mal zuschlägt oder was Deftiges isst, sondern dass man vorher einfach versucht, mal zwei Gläser Wasser zu trinken, dass man was im Bauch hat, dass schon die Dehnungsrezeptoren sagen, oh, ich habe gar nicht so viel Appetit, also niemals quasi mit einem ganz leeren Bauch in den Supermarkt gehen oder auf irgendeinen Markt oder so und dann einkaufen, man kauft doch in der Regel mehr ein. Und das kann man schon damit irgendwie ganz gut in den Griff kriegen und dass man versucht halt auch die Proteine auf dem Teller zu erhöhen, die Kohlenhydrate etwas zu reduzieren. Und in Summe, was du vorhin schon angesprochen hast, dass man wegkommt von dem Üppigen, sondern eher etwas weniger isst. Wir sind im Moment 500 Kilokalorien über dem Energieverbrauch, den wir eigentlich haben. Das war vor 40 Jahren noch anders. Also wir liegen 500 Kilokalorien über der Energiemenge als vor 40 Jahren. Und dann sitzen wir noch viel mehr heute. Und dass man da etwas runterfährt sozusagen mit der Gesamtenergie. Die Japaner machen es uns vor. Die essen immer so kurz unter der Sättigungsgrenze. Also quasi so, dass sie satt sind, aber sich wohl dabei fühlen. Und wir neigen ja dazu, dass wir uns einfach irgendwie so vollladen mit und dann so eine Fressnarkose haben. Das ist weder gesund, noch macht es uns irgendwie schlank. Also da etwas zurückfahren. Und da tut man auch schon viel Gutes mit.
Ne? Mache ich leider beim Abendessen oftmals falsch. Ich weiß das, dass es mir wirklich besser bekommt, wenn ich nicht so lange esse, bis ich dann richtig voll bin, weil dann bin ich eine Viertelstunde später übervoll. Ja. Auch da natürlich, je mehr man sich Zeit lässt, desto mehr hat man halt so ein normales Gefühl der Sättigung.
Aber auch das ist nicht schlimm. Guck dir mal die mediterrane Küche an, die immer so beschrieben wird als besonders gesund, was sie tatsächlich auch ist, also herzgesund und so, weil sie bestimmte Öle verwenden. Aber man isst da eigentlich viel Fleisch auch. Man isst sehr spät abends und sehr üppig, auch vorm ins Bett gehen. Und trotzdem sind die schlank und haben weniger von diesen Zivilisationserkrankungen oder metabolisches Syndrom. Das liegt daran, dass die einfach auch, haben die natürlich Sonne und essen dann durch die Sonne auch über den Tag verteilt einfach weniger, sondern dann einmal geballt. Du hast quasi einmal eine hohe Insulinausschüttung, aber das Insulin sinkt dann auch wieder ab und kann bis zur nächsten Mahlzeit auch wieder, wird es runterreguliert und kann so in Balance kommen. Ne? Also mediterran sehr gesund, aber eigentlich machen die in der mediterranen Kost auch vieles falsch. Ja, und trotzdem
vermeintlich
ist
falsch.
Vermeintlich
für die
falsch.
Funktioniert es gut.
Genau.
Lass mich ganz kurz nochmal nachfragen. Du hast eben gesagt Hülsenfrüchte. Also dazu gehört Erbsen, Linsen, ja. Bohnen, auch grüne Bohnen.
Ja, ja.
Weiße Bohnen aus dem Glas genauso.
Erdnüsse auch. Erdnüsse sind auch Hülsenfrüchte. Genau. Ja. Jetzt würde ich die ungesalzenen nehmen oder so. Und die sind halt sehr fettreich, da vielleicht eine kleinere Menge. Aber es gibt tatsächlich, wie gesagt, diese großen Meta-Analysen, wo man über die letzten Jahrzehnte in 200 Ländern Studien übereinandergelegt hat und wollte herausfinden, warum werden Menschen in bestimmten Regionen älter. Es gibt diese Blue Zones, es gibt aber auch diese Super Centenarians, das sind Menschen, die über 110 Jahre alt werden. Was eint die? Was haben die richtig gemacht? Und man findet eigentlich nicht so einen richtigen Nenner in puncto Ernährung. Man findet viel so in, ja, das Sozialgefüge muss stimmen. Die müssen irgendwie eingebettet sein, die Menschen. Die müssen eine Aufgabe haben. Eine körperlich aktive Arbeit machen, also dass sie quasi nicht auf der Couch liegen, sondern eingebunden sind, tatsächlich auch eine Tätigkeit und einen großen Lebensmut. Und dann steckt man auch viel weg, dann steckt man auch mal Alkohol weg und so. Und wenn man was falsch macht, heißt also nicht, wenn die Menschen, die besonders alt geworden sind, dass die so durchgegangen sind und waren immer gesund, sondern gibt es auch Krebserkrankungen und. Aber in puncto Ernährung ist eigentlich zu sehen, dass die schwerpunktmäßig auch Hülsenfrüchte gegessen haben und eine ganz ordentliche Menge. Man weiß noch nicht so genau, an was es liegt, warum Hülsenfrüchte da so eine große Rolle spielen. Mag es der Ballaststoffanteil sein, dass man in Summe weniger Energie isst, dass man einfach nicht ständig isst und so. Aber so 80 Gramm ist so die Empfehlung. Und da kann man, wenn man mit 20 täglich anfängt, wenn man mit 20 anfängt, die Ernährung in Richtung grünbasiert umzustellen, also weniger rotes Fleisch isst. Ich komme aus einer Metzgerfamilie und sage das trotzdem. Also etwas weniger rotes Fleisch, dafür aber mehr Hülsenfrüchte und eine grünbasierte Ernährung, dann kann man eine Lebensverlängerung haben um bis zu 10 Jahre. Und selbst wenn man mit 80 noch anfängt, die Ernährung umzustellen und Hülsenfrüchte isst, dann hat man immer noch ein Plus von bis zu 3 Jahren. So, nur durch die Ernährung. Und das ist phänomenal, finde ich.
Das ist wirklich phänomenal, weil zum Beispiel sind Hülsenfrüchte auch eine Art Superfood in billig. Also es ist halt einfach günstiger und so viele Produkte basieren auf einfach wahnsinnig teuren Zusatzstoffen, Chiasamen und so weiter. Und eigentlich ist es so, ich glaube nicht, dass diese sehr alten Japaner und die Menschen, die wirklich richtig alt werden, die werden sich nicht teures Superfood und Smoothies gegeben haben, sondern die haben ihr Essen selber gekocht. So ein amerikanischer Ernährungswissenschaftler, ich habe das leider nicht mehr gefunden. Ich suche es schon seit Jahren, diese Rede, die der mal gehalten hat, an die ich mich erinnere. Und die Quintessenz seiner Aussage war, eine arme Frau, die ihr Essen selber kocht, ist besser ernährt als eine reiche Frau, die ins Restaurant geht.
Absolut.
Funktioniert natürlich auch mit dem Mann, bei ihm war es eine Frau und daran glaube ich total. Und deswegen kannst du dann auch alles eigentlich essen, wenn du es dir selber in deinen Topf schmeißt, zumindest häufig. Ja? Ich gehe auch mal gerne ins Restaurant, aber häufig sich selber was zubereiten und ich schmeiß mir heutzutage, weil ich weiß, gerade Frauen irgendwie ab einem gewissen Alter nehmen zu wenig Eiweiß zu sich und wir brauchen unsere Muskeln, damit wir nicht Osteoporose bekommen und damit unser Organismus gut funktioniert, damit wir auch weiterhin Muskeln ausbilden. Und deswegen versuche ich tatsächlich wirklich, meinen Eiweißkonsum in die Höhe zu treiben. Ich stehe halt nicht auf Eiweißpulver.
Die meisten Muskeln verliert man übrigens, wenn man zu rigide abnimmt oder zu wenig Kilokalorien zu sich nimmt. Bei Frauen so unter 1200 Kilokalorien, bei Männern 1400 etwa. Aber ich wollte noch zwei wichtige Punkte sagen, weil du sagst, man mit Geld eigentlich sich schwerer oder schlechter ernährt. Das ist total richtig. Guck dir die ganzen Modewässer an, die so irre viel Geld kosten. Da ist eigentlich nichts drin an Mineralstoffen, also Magnesium, Calcium und so. Die Wässer sind quasi tot. Das ist wie destilliertes Wasser. Da kannst du am besten bügeln mit. Aber für unseren Organismus ist das eigentlich nichts. Also wir geben dann erstmal Mineralstoff in die Flüssigkeit ab. Also wir dehydrieren fast oder geben ab, dass wir diese Flüssigkeit überhaupt aufnehmen können. Das kennen wir vielleicht, wenn man denkt, oh, ich habe so einen Brand und dann zieht man sich so ein Wasser rein und dann hat man so einen Wasserbauch, aber trotzdem noch wahnsinnig Durst, gerade jetzt im Sommer.
Ich muss gestehen, ich bin eine wirkliche Leitungswassertrinkerin. Da frage ich mich allerdings, ob das wirklich so Durst löscht. Ich bilde mir ein, dass ich bei mir merke, ich kann manchmal 3 Gläser Leitungswasser trinken und habe immer noch, fühle mich nicht weniger durstig. Das ist tatsächlich so, dass ich dann merke, dass ich, wenn ich Wasser aus der Flasche trinke, hört der Durst ein bisschen besser auf. Kann da was dran sein?
Ja, da würde ich auf jeden Fall mal auf die Mineralstoffe gucken. Also wie gesagt, in erster Linie Magnesium, Calcium, Natrium. Ne? Also
dann nehme ich doch direkt mal einen Schluck Wasser. Übrigens, alle zuhören, jetzt auch mal Wasser trinken.
Ja, bitte. Das ist gut, aber man kann sich auch übertrinken. Ne? Also viele denken immer, boah, das beste Mittel für Detoxing, also der ganze Stoffwechsel, muss man sich vorstellen wie so ein Mühlrad. So, das ist immer mein Beispiel dafür. Und das Mühlrad dreht sich nur, wenn da Wasser durchfließt. Wenn da aber kein Wasser da ist, dann dreht sich das Mühlrad langsamer, also der Stoffwechsel und insofern auch der Fettstoffwechsel. Also die ganzen Vorgänge brauchen Flüssigkeit. Aber ich kann dieses Mühlrad auch überlasten. Also wenn ich da jetzt so einen Sturzbach habe, ja, dann kommt das natürlich ins Rotieren und tut sich schwer. Also man kann sich übertrinken, das merkt man daran, dass der Urin so glasklar wird. dann schwemmt der Körper eigentlich noch Mineralstoffe mit aus und das sollte man langfristig tatsächlich vermeiden. Ne? Also, dass man so 1,5 bis 2 Liter reine Flüssigkeit trinkt, im besten Fall natürlich ungesüßte Sachen, also Wasser, Tees etc. und so oder dünne Schorlen, also Isoton ist auch, wenn man Apfelsaft mit Mineralwasser mischt im Verhältnis 1/3 Saft und 2/3 Mineralwasser, das ist eigentlich ideal, kann man auch noch so eine Prise Salz mit reingeben, ist ein isotonisches Getränk, kann
man sich Geld sparen. Wenn man jetzt Sport gemacht hat, ist das gut, aber ich würde mal sagen, wenn man jetzt einen ganzen Tag Apfelschorle trinkt, nimmt man auch viel Zucker zu sich, ne?
Ja, aber in dem Verhältnis ja nicht unbedingt. Ne? Wenn du 1/3 purer Saft, 2/3 Mineralwasser, das ist noch in einem guten Verhältnis. Du hast einen gewissen Kohlenhydratanteil und Isoton ist genau die Menge, die auch im Blut herrscht. Ne? An Glucose, an Natrium und an Mineralstoffen und deshalb können wir das besonders schnell und gut aufnehmen. Deshalb heißt es Isoton.
Aber ist es nicht so, dass du dann genau das machst, was du gerade eben beschrieben hast, dass du den Blutzuckerspiegel eben niemals auf dem Level bekommst, dass du zwischendurch so ein bisschen in die Fettverbrennung, Zellerneuerung gehst, um dann richtig Hunger zu haben, wenn du dann Mittag isst oder Abend isst?
Ja, A ist es natürlich Fructose, die wir da überwiegend drin haben und Fructose wird insulinunabhängig verstoffwechselt, das heißt über die Leber. Das bedeutet, wenn man zu viel Fructose zu sich nimmt, dann bildet man eine nicht alkoholische Fettleber aus. Auch nicht so gut. Also Fructose ist jetzt nicht unbedingt der beste Zucker, den wir haben, sondern eher nicht so gut. Aber was diese Insulinstimulation anbelangt, ist die Fructose noch die am wenigsten Insulin stimuliert. Aber du hast natürlich recht. Also, ne, wenn man jetzt pure Säfte, würde ich ganz von abraten, auch bei Kindern und so, weil die echt einen enormen Zuckeranteil haben. Aber wenn wir jetzt so eine Temperatur haben, jetzt, ja, das ist eine Affenhitze jetzt gerade im Sommer, und man trinkt jetzt so ein Nippling über den ganzen Tag verteilt, alle 10 Minuten irgendwie so ein paar Schlucke, dann kann man schon sagen, wenn man da halt eine ordentliche Menge braucht auch und ausschwitzt, ist das die Menge, die man am schnellsten reinbekommt.
Okay.
Dann gibt es noch hypotone Flüssigkeit und Hyperton. Das heißt, Hypoton kann gefährlich werden. Das sind eigentlich Wässer, die weniger Mineralstoffe haben als auch im Blut. Deshalb kippen beim Marathon auch ab und an mal Leute um und sterben tatsächlich, weil der Organismus erstmal in diese, ja, tote Flüssigkeit, so nenne ich sie jetzt einfach mal, Mineralstoffe abgeben muss. Und jetzt schwitzt man schon extrem, also man sieht das an den Schweißrändern, ne, wenn so das Weiß oder die Salzkruste so dran hängt, also man schwitzt viel aus. Und dann zusätzlich muss der Körper noch in diese Flüssigkeit, beim Marathon beispielsweise, Salze abgeben, Mineralsalze. Kann dazu führen, dass zu wenig vorhanden sind im Organismus, das heißt zur Reizweiterleitung am Herzen, also Natrium und Kalium beispielsweise, ja, dass man dann echte Probleme kriegt oder stirbt.
Es ist ja zum Beispiel auch total gefährlich, destilliertes Wasser zu trinken, weil du da wahrscheinlich genau das Gleiche machst. Da ist halt nichts mehr drin und du schwemmst alles aus deinem Körper raus.
Ja, wenn viele Mode- und Lifestyle-Wässer sind tatsächlich fast so wie destilliertes Wasser.
Irre.
Es ist genau das, ja. Ich werde immer wieder gefragt, Achim, wie viele Mahlzeiten sollen es denn sein, auch wenn ich abnehmen will? Am besten 3 Hauptmahlzeiten und dazwischen nichts Energiereiches, weil das macht tatsächlich Hunger und man kommt, wie gesagt, in so eine Heißhungerfalle. Die Nacht wieder als Fastenphase zu nutzen und morgen mit einem Breakfast zu starten. Das heißt aber nicht, dass man sich, also mit einem Fasten brechen, ist übrigens die ideale Fastenzeit eigentlich. Man weiß heute, dass 12 Stunden, es müssen nicht 16:8 sein oder wie auch immer, sondern es reichen 12 Stunden, um in die positiven Effekte des Fastens zu kommen. Also Thema Autophagie, Zellrecycling und so weiter. Sind 12 Stunden schon ideal und da kann man die Nacht perfekt nutzen. Das ist eigentlich die ideale Zeit. Wenn man jetzt um 7 Uhr
die
das
man
letzte
ja normalerweise, also ich meine, normalerweise geht man ja nicht um 2 Uhr nachts an den Kühlschrank, ist zwar bei mir auch schon vorgekommen, aber das ist früher gewesen irgendwie, wenn du einfach völlig crazy unterwegs warst. Aber normalerweise gehst du ja nicht im besten Fall um 2 Uhr nachts an den Kühlschrank und haust dir was rein. Oder auch nicht um 23 Uhr nochmal die Tüte Chips rausholen.
Ist bei mir schon vorgekommen.
Ich liebe Chips. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich liebe Chips.
Aber wie oft trinkt man mal ein Weinchen oder so? Oder ein Bierchen abends, Feierabend und das auch noch spät. Ich habe neulich bei einer Veranstaltung jemand aus der Werbebranche getroffen, der extrem irgendwie abgenommen hat, top in shape ist, Figurmarke makellos. Und er sagt, Mensch, boah, du bist ja echt toll in Form, was hast du gemacht? Ja, ich esse gar keine Kohlenhydrate mehr. Und hatte man ein Glas Weißwein in der Hand.
Naja,
was, und so irre ist das irgendwie, ne? Also was so kursiert und es geht gar nicht ohne Kohlenhydrate und es geht auch nicht ohne Zucker. Unser Gehirn arbeitet nur mit Energie aus Glucose und braucht das auch unbedingt. Ansonsten kommt die Ketose, ist auch nicht so besonders gut, weil man dann eine Ketoazidose haben kann. Also wirklich eine echte Übersäuerung kann man hervorrufen durch quasi einen Mangel an Energie oder an Kohlenhydraten.
Also früher konnte ich eine große Portion Nudeln essen und brauchte die auch, ja. Mhm. Und das ist jetzt nicht mehr so. Das Verhältnis von Nudeln zu Gemüse und wenn ab und zu eben auch mal ein Stückchen Fleisch oder einfach, ich brauche jetzt nicht so ein Riesenstück Fleisch in den seltensten Fällen, aber mal ein bisschen in der Soße Fleisch oder ein Stück Fisch. Mhm. Aber ich brauche weniger Kartoffeln, weniger Nudeln und weniger Reis als früher. Das habe ich festgestellt. Also mein Kohlenhydratbedarf ist offensichtlich irgendwie etwas runter. Aber grundsätzlich brauche ich das, um mich auch gesättigt zu fühlen, um Energie für die Aufgaben des Tages zu haben. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich finde das Leben manchmal wirklich anstrengend und eine Herausforderung, sowohl gedanklich als auch körperlich. Und dafür möchte ich gerne die Kraft haben. Ich will nicht schlank und völlig entkräftet zu Hause rumhängen und für nichts Energie haben. Also das esst euch gesund.
Wo viele immer sagen so, oh, ich habe dann irgendwie die Passe angeguckt oder so und habe dann schon irgendwie 500 Gramm oder ein Kilo zugenommen. Das liegt natürlich auch daran, dass sie meistens vorher sehr gedarbt haben, also sehr wenig gegessen haben und sehr Kohlenhydrat reduziert. Und wir haben natürliche Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur und wenn die quasi immer so an der Verarmung sind und dann isst man mal Kohlenhydrate, dann saugt sich die Muskulatur natürlich voll mit Glykogen, also mit Kohlenhydrat, mit dem Zucker, ja. Und dazu kommt die Wasserbindung. Und deshalb hat man dann halt auch mal schnell 500 Gramm oder ein Kilo drauf, was man im Sport wiederum nutzt, um besonders ausdauerleistungsfähig zu sein. Also da wäre man eher vom Marathon, wäre das eher hinderlich, wenn man leere Kohlenhydratspeicher hat, dann zieht man zu, dass man die eigentlich überfüllt. Aber nur, dass man Verständnis hat, wo viele dann immer denken, jetzt habe ich einmal Kohlenhydrate gegessen, jetzt ist gleich irgendwie das Gewicht irgendwie so nach oben geschnellt. Das liegt einfach daran, dass unser Körper natürliche Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur hat und die auch quasi immer füllen will und quasi als Reserve für eine Notzeit oder für sportliche Aktivität einfach auch braucht, ne?
Ich sage mal, was ein paar gute Mittagessen sind, die für mich gut funktionieren, die mir total gut schmecken, wo ich nicht so denke, boah, jetzt muss ich erstmal 2 Stunden Mittagsschlaf machen. Also ich liebe zum Beispiel, lieben meine Kinder auch, lieben meine Familie, liebt es, Kartoffeln kochen. Ich weiß von dir und ich weiß von anderen Ernährungswissenschaftlern, am allerbesten ist es, wenn man den Tag vorher gekocht hat und die dann kalt sind. Esse ich im Sommer super, super
die
gerne.
Die müssen nicht kalt sein.
Man kann sie dann wieder aufwärmen.
Ja, also die resistente Stärke ist gekommen, um zu bleiben, sage ich immer. Also es entstehen dann quasi aus den Kohlenhydraten resistente Stärke, Ballaststoff. Unser Körper kann da als Energieträger nicht drauf zurückgreifen, aber die resistente Stärke hat also weniger Kalorien. Und es ist ein Futter für unser Mikrobiom. Also wir haben quasi tun unserem Darm, unseren Mikroorganismen auch noch was Gutes.
Und ich merke das total. Ich merke das, wenn ich liebe auch kalte Kartoffeln, gerade wenn es im Sommer ist. Ich habe kein Völlegefühl danach, ja. Und dann mache ich uns Kartoffeln, dann mache ich aus früher Quark, heutzutage Sour Cream, mache ich nur mit Schnittlauch, ein bisschen Salz, Pfeffer ran und einen schönen Salat dazu. Absolut. Da brauche ich keinen Fisch, da brauche ich gar kein Fleisch, das ist ein total leckeres Essen.
Und du hast das Thema Proteine angesprochen. Es hat eine extrem hohe biologische Wertigkeit, was das Protein und die Eiweiß anbelangt. Es gibt so ein paar unschlagbare Eiweißkombinationen, das ist Vollkornbrot oder Getreideprodukte zusammen mit Käse. Also die typische Käsestulle beispielsweise. Es ist sensationell, eine Wertigkeit, die ist ganz, ganz hoch. Also fast wie beim Ei. Das ist immer die Referenz. Oder quasi, wenn man Hülsenfrüchte in einem Eintopf hat, zusammen mit Getreideprodukten, also mit Kartoffeln. Sensationelle Kombination. Oder Quark mit Kartoffeln. Das ist eigentlich das typische Arme-Leute-Essen von früher. Hat eine super biologische Wertigkeit. Wir haben tolle Proteinquellen. Da brauchst du keinen Eiweißshake, nix. Mhm. Ist ideal. Und die Kartoffel ist auch viel besser, als ihr Ruf ist. Natürlich kann man die kalt werden lassen, 12 Stunden. Dann kann man die auch so oft erwärmen, wie man will. Dann bleibt diese resistente Stärke tatsächlich. Aber die Kartoffel ist eine gute und eine komplexe Kohlenhydratquelle. Das ist ja jetzt nicht ein Zuckerwatte oder so. Und genauso ist es beim Reis, würde ich sagen, eher auf Parboiled und Basmati-Reis zurückgreifen, weil die eben eine besonders günstige Kohlenhydratkonstellation haben. Ja, und bei der Pasta würde ich einfach sagen, möglichst al dente gekocht, weil die Magenverweildauer ist das Entscheidende. Ja, also wenn ich jetzt auch die Pasta weich gekocht habe, esse aber eine fettige Soße dazu und das liegt mir lange im Magen, dann habe ich auch einen konstanten Blutzuckerspiegel. Schwierig ist es nur, wenn ich dann quasi was Süßes esse oder weich gekochte Nudeln ohne eine fettige Beilage. Dann spritzt mir das Insulin aus Augen und Ohren. Und dann kriege ich halt irgendwie auch einen Mordshunger wieder, ne?
Also. Und genauso möchte ich gerne für Pasta oder für Nudeln einfach nochmal eine Lanze brechen. Ich liebe Nudeln zum Mittag. Ich esse auch ab und zu abends Nudeln. Aber dann die Soße mache ich mir auch selber. einfach, was auch immer ich dann da habe, ich gehe in den Supermarkt und kaufe einfach so ein bisschen Gemüse ein, was ich lecker finde. Da ist immer Zucchini dabei, ich habe immer Zwiebeln da, ich habe immer Knoblauch da, ich habe immer Zitrone da, weil ich nochmal ein bisschen die Schale reinreibe oder einfach nochmal am Ende ein bisschen Zitronensaft drauf haue. Grüne Bohnen habe ich als Tiefkühl, Erbsen habe ich als Tiefkühl und so weiter und so fort. Dann mache ich Olivenöl in die Pfanne, Knoblauch, ein bisschen Zwiebeln, schmeiße das Gemüse rein. Am Ende kann auch ruhig mal ein kleiner Schuss Sahne. Ich nehme nicht diese Fertigsoßen und auch nicht das, was so im Kühlregal ist, so als Sahneersatz, weil ich immer ein bisschen Schiss davor habe. Das ist dann so ein Industrieprodukt, da wird dann irgendwas als Stabilisator reingemacht, um zu schmecken wie Sahne. Dann lieber nicht so viel, aber eben ein bisschen Sahne ran und ab und zu vielleicht auch mal eine Sahnesoße, ist auch nicht so schlimm, aber tomatenbasiert ist natürlich einfach weniger fettig. Ich hau mir aber ganz oft zum Beispiel nochmal Olivenöl obendrauf. Ich mag Fett, aber nicht irgendwie künstliches Fett.
Ja, aber du siehst doch, was es gebracht hat in Amerika mit dieser Low-Fat-Kampagne so in den 80er Jahren und so. Das war eine nationale Kampagne und was hat es gebracht, dass die Amerikaner tatsächlich immer dicker wurden, dass jeder Zweite mittlerweile adipös ist. Das ist krass.
Richtig fatal war das, richtig fatal.
Weil natürlich, wenn man Fett reduziert, dann hat man im Verhältnis einen anderen Nährstoff, der oben ist. Das sind entweder Proteine oder Kohlenhydrate, dann waren es halt Kohlenhydrate und das ist das, was uns in der Regel dicker macht. Also das heißt, es bringt nichts, wenn man einen Nährstoff so verteufelt, sondern wie du das auch machst, der gesunde Esser ist alles nur in Maßen und nicht in Massen. Das ist eben das Entscheidende. Und da können wir die Sau noch von links nach rechts durchs Dorf treiben als Ernährungswissenschaftler. Am Ende ist es das. Die Dosis macht letzten Endes das Übergewicht und das Gift und die Krankheit letzten Endes. Ne? Also durch Übergewicht entstehen dann die Folgeerkrankungen wie metabolisches Syndrom etc. pp. Und auch das Übergewicht in Anführungszeichen, weil da kommt es wieder drauf an, wo das Fett sitzt, am Bauch nicht gut, Birnenform eher besser, eine gute Verteilung und mit Aktivitäten. Sumo-Ringer, der hat nie Probleme. Ein Sumo-Ringer hat höchstens mit den Gelenken Probleme aufgrund des Gewichts, aber solange der so intensiv Sport treibt, die haben Trainingspensen von 6 bis 8 Stunden am Tag, wo die wirklich aktiv sind. Solange die Sport machen, ist es überhaupt kein Problem. Dann haben die eine gute Verteilung des Fetts. Deshalb ist es so entscheidend. Also solange man sich bewegen kann und etwas mehr drauf hat, gar kein Problem. Wenn man dann aber nicht mehr aktiv ist oder spart, dann wird es problematisch irgendwann.
Bevor wir gleich zum Abendessen kommen, finde ich nämlich auch ein ganz, ganz schön, ich liebe Abendessen. Ja, mal den Satz, aber da war ich noch jünger, da konnte ich das noch. Den liebt meine beste Freundin sehr. Da ging es darum, ja, was esst ihr denn gerne zum Abend? Und da habe ich offensichtlich gesagt, ich esse vor allem gerne viel. Früher konnte ich wirklich eine riesengroße Portion Nudeln noch essen und hatte damit keine Probleme. Ich hatte auch entsprechend Hunger oder ich konnte mir 5 Brote machen oder so. Ja, wenn es ein stressiger Tag war, kleine Kinder hin, rechts, links telefonieren, nochmal schnell eine Mail schreiben, alle Dinge des Lebens organisieren, dann war ich manchmal so erschöpft am Abend, dass ich mir wirklich den Bauch voll hauen konnte. Ich habe auch Phasen gehabt, wo ich zugenommen habe. Ne? Es gibt so immer mal Phasen, wo ich sagen würde, oh, im Nachhinein habe ich da auf jeden Fall ein bisschen zugenommen. Fand ich halt damals nicht schlimm. Irgendwie ist es jetzt so, habe ich mich so eingelevelt auf das, wie meine Figur ist. Die ist nicht mehr, ich würde sagen, die ist halt nicht mehr jung, ja. Aber ich fühle mich wohl, wenn ich nicht zu viel wiege. Das ist so. Also ich bin aber nie auf Diät. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich komme nicht dazu, so richtig viel Sport zu machen, also jetzt sage, ich mache einen Kurs von 1 Stunde, das mache ich ab und zu mal, aber heutzutage wirklich extrem selten. Ich komme nicht mehr so richtig dazu, weil ich natürlich auch meine Freizeit genießen möchte und ich mache mal einen Spaziergang. Gestern zum Beispiel habe ich gedacht, okay, einmal in der Woche möchte ich gerne Sport machen. Ich mache im Moment gerade Frühstücksfernsehen. Dann habe ich, wohne im 7. Stock hier in Berlin, habe ich mir Turnschuhe angezogen, bin einmal runtergelaufen und bin die 7 Stockwerke nach oben. Dachte ich mir, okay, ich war echt erschöpft, aber dann bin ich warm und dann habe ich wahrscheinlich 1/4 Stunde ungefähr ein kleines Workout gemacht, ja. Ach, irgendwie auf den Rücken legen und den Po nach oben liften, davon 30 Stück. Dann habe ich mich an die Wand gesetzt, sozusagen, dieser Wall-Sit. Ich mache so ein paar kleinere Übungen, ganz oft übrigens mit YouTube, suche mal irgendwie, mache gerne mit Maddie Morrison, eine Fitness- und Pilates- und Yoga-Trainerin, mit der ich, also das ich wirklich toll finde, 1/4 Stunde. Es ist nicht die große Einheit, aber mir tut's gut. Und ich finde es auch manchmal so blöd, wenn so getan wird, als wenn man immer wahnsinnig viel Gewichte, wahnsinnig lange trainieren und 1 Stunde joggen.
Ja,
kriege ich nicht rein in mein Leben.
Ist natürlich auch, das klingt schon, also so nach so einer kleinen Mount Everest-Besteigung, wenn du da irgendwie hoch die Treppen an siebten Stock sprintest und ein paar Mal.
Sprint nicht und auch nur einmal.
Ja gut, okay, nur einmal. Also es ist tatsächlich so, was mir am Bahnhof in Berlin immer auffällt, gibt es hier Rolltreppen, wie viele Menschen auch ohne Gepäck draufstehen. Also wenn da jetzt ältere Menschen mit viel Gepäck irgendwie da hoch und runter fahren, absolut in Ordnung. Klar, die Wege muss man dann halt irgendwie so nutzen und gehen. Aber wie viele junge Leute ohne Gepäck da hoch und runter fahren, das gab es früher nicht. Also es gab keine Rolltreppen. Man hat es zu Fuß gemacht. Es sind tatsächlich aber diese Alltagsaktivitäten.
Warum ist es so schwer, diesen Schweinehund zu überwinden?
Also das ist ja gerade irgendwie eigentlich nicht schwer. Man muss es nur machen und das Bewusstsein wieder dafür haben. Ne? Also man fühlt sich halt in anderen Bereichen ausgelaugter oder dass man da vielleicht jetzt ein bisschen Energie spart und Aufzug nimmt oder wie auch immer. Aber das ruhig sehen, dass es einen jetzt nicht belastet, sondern dass jeder Schritt, jeder Gang wirklich schlank macht und dazu beiträgt, dass man eine bessere Hormonausschüttung hat, eine bessere Verteilung des Fetts auch und so weiter und so fort. Also viele Gesundheitsparameter da einfach mit beeinflussen kann. So. Und dass man eine Station früher aus dem Bus aussteigen oder aus der U- und S-Bahn oder so. Oder mal einfach koordinativ im Bus stehen und auf einem Bein oder so kleine Koordinationsübungen, Zähne putzen einfach mal mit der anderen Hand, dass man einfach mal wieder so Areale auch irgendwie anspricht und sich wieder aktiviert körperlich. Das ist das, was unser großes Manko heute ist. Also der Bewegungsradius ist deutlich runtergegangen. Und da muss man jetzt nicht unbedingt einen Workout oder so machen, sondern einfach aktiver werden wieder im Alltag. Oder wie du sagst, halt einfach, und wenn es dann ein paar Kilometer sind, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.
Mhm. Ja, bei mir sind es 10 Minuten morgens. Kann man auch sagen, kannst du auch lassen, weil es so kurz ist. Aber mir, nun ist es 4 Uhr morgens, da ist die Stadt noch leer, ist irgendwie schön. Ich komme eigentlich immer gut gelaunt bei der Arbeit an, einfach nur, weil ich so einmal in die Pedale treten musste. Und
das ist so wichtig. Und ich spreche da wirklich, ich spreche da jetzt einfach mit dem Herz, weil es gab ja vor 2,5 Jahren irgendwie, hatten wir das Drama, dass meine Frau gestorben ist und dass ich in der Zeit vorher auch mich wahnsinnig vernachlässigt habe, weil es dann in erster Linie einfach darum geht, irgendwie Verena wieder gesund zu kriegen und dass sie das überlebt. Und sie hat immer gesagt, Mensch, du musst weiter was machen. Wir haben uns hochsportlich kennengelernt. Verena war immer krass sportlich und ich habe es dann irgendwann echt schleifen lassen. Ich komme auch aus dem Leistungssport ganz früher und habe dann auch eine ganze Weile auch nach Verenas Tod jetzt mich wirklich da, ich habe dann Psychopharmaka genommen und ich kann heute wirklich ein Liedchen davon singen, dass ich sage, es ist krass, was das mit dem Gewicht macht, mit dem Körper macht. Also Medikamenten auch tatsächlich, was die bewirken können. Also ich habe da in der Woche 2 Kilo draufgepackt und habe wirklich auch bewusst gegessen. Ich habe halt mich nicht bewegt und mache das jetzt wieder seit einiger Zeit und merke, was das echt bewirkt, zu Fuß zu gehen, in der Natur zu sein, mit dem Hund spazieren zu gehen, sich ein bisschen bewusster zu ernähren und dann nicht so ein Schindluder mit sich zu, was es für ein Gewinn ist an Lebensqualität, wenn man das tatsächlich wieder macht. Und man muss erstmal in das Spüren kommen, also dass man das wieder fühlt, dass einem das gut tut und nicht, dass einem nur die Knochen wehtun. Und das ist mir vielleicht irgendwie so wichtig zu sagen. Am Anfang tut es weh und klar, man kann sich dann kaum im Spiegel angucken. Das ging mir ganz genauso. Oh Gott, was ist jetzt irgendwie in 3 Jahren da irgendwie passiert? Und du bist Ernährungswissenschaftler und so kannst du doch auch nicht vor die Kamera treten und du musst doch was tun. Also es führt auf der einen Seite zu einer totalen Akzeptanz. Ich finde es so in Ordnung. In mir steckt ein dicker Mann. So, das hat Robbie Williams auch schon gesagt. Und bei mir ist es tatsächlich auch so. Also der will immer raus. Mein Setpoint ist einfach bei 105 Kilo. Da will ich hin. Und ich muss nur auch tatsächlich, um mich wohlzufühlen, will ich genießen können. Das will ich einfach. Ich liebe Lebensmittel, ich liebe Genuss, ich liebe es, mit Freunden zusammenzusitzen und zu essen. Und ich liebe es eigentlich, mich zu bewegen. Ich habe mich da verloren einfach.
Du hast was Wahnsinniges geleistet. Das möchte ich nochmal sagen. Das verbindet uns, weil das letzte Interview, was du mit deiner Frau gegeben hast, war im Frühstücksfernsehen und ich habe das gemacht und das verbindet uns beide. Und das war ein Moment, den ich nicht vergesse, weil ich wusste, dass deine Frau das mit, außer es geschieht ein Wunder, nicht überleben wird. Und ihr habt euch das beide gewünscht, dass ihr nochmal diese Reise beschreibt. Und das ist so traurig, wie es war aber auch ein wahnsinnig schöner Moment, weil man gesehen hat, da ist ein liebendes Paar, was sich durch diese Reise begleitet. Das heißt, du hast was Unglaubliches geleistet. Und dein Körper braucht das jetzt einfach, weißt du? Und deswegen, ich würde jetzt einfach mal sagen, lasst uns bitte einfach auch mal aufhören, andere Menschen zu beurteilen darüber, ob sie gerade dick oder ob sie gerade dünn sind, ob sie so aussehen, wie sie vor 3 Jahren ausgesehen haben. Wir wissen nicht, was da gerade passiert. Und bei dir ist das einfach so. Und du brauchst keine Scham zu haben. Du hast was ganz, ganz Großartiges geleistet. Deine Frau wurde bis zum Schluss geliebt und begleitet. Und dann kommen auch wieder Zeiten, wo du vielleicht dafür Kraft hast. Ja, die hattest du jetzt einfach nicht. Und das ist auch in Ordnung so.
Ja, obwohl einem es auch wirklich Kraft gibt. Also ich liebe ja Verena immer noch nach wie vor. Das wird auch bis zu meinem Lebensende so sein, ohne Ende. Und mir ist es auch ganz wichtig, so ein Appell von ihr. Ihr war immer wichtig auch, da hat sie auch ganz viel getan an der Uniklinik in Heidelberg oder am NCT, dass sie das vermittelt, dass Bewegung so gut tut. Und zwar in auch gerade bei Krankheit, also bei einer Krebstherapie oder auch einer Chemotherapie. Bewegung, ganz große Vorteile oder auch eine entsprechende Ernährung und so. Und es erhöht einfach die Lebensqualität. Und Verena war das immer bewusst, dass sie das Bestmögliche draus machen muss und will und dass das gegebenenfalls sehr begrenzt und endlich ist, ihr Leben, und hat aber immer, und sie hat 2 Tage vor ihrem Tod tatsächlich noch mit Terrabändern im Bett einfach so Beweglichkeitsübungen gemacht. Für sie war Bewegung immer Leben, und sie hat immer gesagt, solange ich mich bewegen kann, lebe ich, und ansonsten ist es auch nicht mehr mein Leben. Und sie hat mir damit auch wahnsinnig gut getan und vieles leichter gemacht, dass sie das einfach so angegangen ist und hat sich da nicht hängen lassen, sondern hat das erkannt, dass ihr das sehr gut tut und das Leben, das Begrenzte, was sie hat, einfach so viel schöner ist für sie. Und ich habe aber tatsächlich, in der Zeit war ich wie hypnotisiert. Ich habe einfach gedacht, na, ich kann mich nicht 5 Stunden aufs Fahrrad setzen und trainieren, wie ich es früher getan habe, sondern ich muss einfach da sein und muss gucken, was kann man tun, weil uns die Zeit irgendwie so wegläuft. Und sie hatte es schon irgendwie so prophezeit, dass sie sagte immer, und dann bin ich mal irgendwann gesund und du bist krank oder hast nicht mehr die Lebensqualität. Ich sehe das jetzt irgendwie ein Stück weit so, dass sie gesund ist, weil sie war mit allem im Einklang und sie hat mit allem irgendwie so ihren Frieden gefunden. Und ich bin ihr auch äußerst dankbar, dass das alles irgendwie, dass wir das so regeln konnten, wie wir das gemacht haben, und dass ich sie einfach hatte in meinem Leben. Und jetzt ist es aber genau so, dass ich erst vor kurzem erkannt habe, also 2,5 Jahre nach ihrem Tod, Mensch Achim, echt, das tut dem Mensch einfach gut, wenn er sich bewegt, wenn er in der Natur ist, wenn er auf sich achtet, wenn er auf die Ernährung guckt. Das heißt nicht, dass man sich was verbieten muss, sondern mit Genuss isst. Also es gibt nichts Schlimmeres als Verbote. Man schlägt dann doppelt und dreifach und so zu. Also, und auch dann ein bisschen leichter mit umzugehen und das nicht alles so als Stigmata zu sehen und du musst es jetzt so und so machen, du musst das und das Gewicht haben, du musst so und so leben, du musst so und so aussehen, sondern sei zufrieden mit dir und mach dir das Leben etwas leichter, indem du etwas dafür tust.
Und vielleicht muss es gar nicht immer das Große sein, weißt du, so von wegen, ab jetzt mache ich das nicht mehr und ich mache nur noch gesunde Ernährung und ich mache nur noch diesen und jeden Tag diese Form von Sport, sondern manchmal reicht es, wenn man sich eine Sache vornimmt. Ich fange eine Sache an zu verändern, weil ich weiß, das kriege ich hin und damit wird es mir etwas besser gehen.
Weißt du, was so ein Trick ist? Ich sage immer, ich muss mir nur die Sportschuhe binden. Und dann gehe ich automatisch los. Ist noch nie passiert, dass ich mir Turnschuhe, Sportschuhe, Laufschuhe angezogen habe und bin dann auf der Couch sitzen geblieben. Das ist eigentlich schon so ein Schlüssel. Also nur, dass man sich vornimmt, ich binde mir nur diese blöden Schuhe. Und ob ich dann losgehe oder wie lange ich da losgehe oder wie viel ich tue, ganz egal. Ich nehme mir einfach nur vor, diese Turnschuhe zu binden. Und dann läuft es eigentlich wie von allein im wahrsten Sinne des Wortes. Ne?
So nehmen wir das jetzt mit. War ganz schön, mit dir darüber zu sprechen. Du weißt unglaublich viel über Ernährung. Das ist völlig in Ordnung, dass man selber nicht alles immer permanent umsetzt in seinem Leben, sondern dass man auch Phasen hat, wo man vielleicht ein bisschen weniger umsetzt und trotzdem andere Menschen inspiriert dafür, sich gut zu ernähren und gut zum eigenen Körper zu sein. Körper, wie auch immer er ist, ist in Ordnung so. Und das nehme ich jetzt aus unserem Gespräch mit.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch dafür, dass du uns nicht vergessen hast. Dankeschön.
Danke dir. So, Ernährung haben wir heute besprochen und ein bisschen emotional ist es auch geworden. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich danke meinem kleinen Team, was mir hilft, diese Podcast-Folge aufzuzeichnen, diese kleine Produktion zu machen. Das ist für mich ja ein neues Projekt und ich liebe das sehr. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß und da sind ganz, ganz tolle Menschen um mich rum, die ich euch irgendwann mal vorstellen werde. Danke Achim Sam für dieses wirklich sehr, sehr ehrliche Gespräch und für all das Wissen, was er uns weitergegeben hat, und euch natürlich danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche.